Moin Moin aus Hamburg, hier ist der Power and Pace Podcast Nummer 3 und bei mir sitzt unser und euer Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin, liebe Grüße an alle.
Ja Björn, wir starten ins Dezember-Training, so schnell vergeht die Zeit, wir sind schon wieder mitten in der Saison 2020. Es hat sich viel getan bei Power and Pace, ich glaube wir fangen mal mit dem Update an, was alles passiert ist in den letzten Wochen.
Ja, genau. Also irgendwie habe ich festgestellt in den letzten Tagen, dass so 4 Wochen von Podcast zu Podcast schon recht lang sind. Habe immer mitgeschrieben, wenn irgendwas Wichtiges gewesen ist, was ich gerne mit in den Podcast genommen hätte. Deswegen finde ich es super, dass wir die Zeit nutzen, um da auf jeden Fall nochmal so jetzt im Vergleich zum ersten Podcast, da haben wir so ein bisschen allgemein angekündigt, was kommt. Im zweiten Podcast haben wir uns sehr darum gekümmert, die einzelnen Kategorien und so weiter vorzustellen, die da kommen und auch so ein bisschen technisch was zu erklären, alles was irgendwie so zur Training Peaks Technik und so weiter dazugehörte. Und ja, der dritte Podcast soll auf jeden Fall auch, das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, auch ein bisschen inhaltlicher werden. Also wir werden ja jetzt das immer so machen, dass wir da auch so die unterschiedlichsten Trainingsthemen begleiten. Deswegen sprechen wir später noch über den anstehenden FTP-Test, den haben wir geplant für den 10. Dezember. Geben aber gerne vorher erstmal ein Update. Also, wir haben Donnerstag, den 21.11., befinden uns also gerade, wenn wir am 4.11. gestartet sind, mitten in der dritten Trainingswoche. Das ist jetzt gerade so der Stand der Dinge für die Leute, die wirklich am 4.11. gestartet sind. Da gerne auch nochmal für alle. Das Heft kommt ja jetzt diese Woche raus, also oder ist jetzt gestern quasi rausgekommen. Da bitte jetzt nicht verwundert sein, wenn man da den ersten Online-Start nicht unbedingt mitbekommen hat, dann ist das überhaupt nicht schlimm, sondern man kann da jetzt genauso gut getrost mit den Plänen einsteigen, die ja auch ab jetzt im Heft zu finden sind.
Genau, das ist die Triathlon-Ausgabe 175 und die Pläne starten, wer im Rhythmus bleibt, am 2. Dezember.
Genau, richtig, ganz genau so ist es. Und also theoretisch, selbst wenn man die ersten 4 Wochen jetzt nicht mitgemacht hat, kann man in den nächsten Tagen von Herausgabe des Hefts, wenn man das erste Mal aufgeschlagen hat, immer noch mal sich locker einfinden, irgendwie ein bisschen locker bewegen und dann auch mit dem Plan starten. Also man hat da auf keinen Fall was verpasst. Für die Leute, die beim Online-Start mitgemacht haben und, ich weiß nicht, ich darf das sagen, glaube ich, ne, das waren 3000 runtergeladene Trainingspläne, also das war schon sehr beeindruckend und auch so der ganze Aufriss, der in der Gruppe gemacht wurde, in der Facebook-Gruppe, als aber auch bei Strava und Co., also schwer beeindruckend, wie da schon diskutiert wird und gearbeitet wird und gemacht wird und trainiert wird, also wirklich, wirklich toll. Und so diese Gruppe hat ja dann letztendlich, befindet sich gerade in der dritten Woche der 5 Kategorien und hat sicherlich irgendwie eine Belastungswoche. Nächste Woche wird ein bisschen ruhiger, aber wir dürfen auf jeden Fall erstmal davon sprechen, dass das ja so der lockere Einstieg, die Eingewöhnung war.
Mhm.
Genau. Was jetzt dann im neuen Plan anders ist, das wird auf jeden Fall erstmal sein, dass natürlich eine gewisse, ich sag's mal vorsichtig, aber es gehört noch mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit jetzt da rein. Also wir werden jetzt nicht mehr nur Eingewöhnung und Einführung machen, sondern es wird jetzt auf jeden Fall auch schon so sein, dass das Training noch ein bisschen strukturierter wird. Man findet vielleicht die ein oder andere Einheit mehr im Plan. Man findet etwas höheren Trainingsumfang. Dazu vielleicht, da sind wir schon so langsam aber sicher an dem Punkt, ich hatte das ja ganz am Anfang erklärt mit den Durchschnittszeiten, die der einzelnen Kategorien zugeordnet sind. Da ist der Qualifier jetzt schon zum Beispiel, um mal so die umfangreichste Kategorie wahrscheinlich zu nehmen, der befindet sich schon mal irgendwo so zwischen 11 und 13 oder 13,5, glaube ich, ist in der dritten Woche Trainingsstunden pro Woche. Der Finisher so bis zu 10, 10,5 Stunden. Also um das nochmal richtig einzuordnen, der Qualifier ist ja jemand, der im Durchschnitt auf jeden Fall über 12 Stunden liegen wird. Der Finisher wird so im Bereich 10 bis 12 Stunden liegen. Also wir sind noch nicht ganz im Durchschnitt angekommen. Aber auf jeden Fall schon so, dass man jetzt sagen kann, wir bewegen uns da langsam aber sicher hin. Es wird natürlich auch im Sommer oder im Frühjahr dann mal Wochen geben, wo wir auch ein Stück weit über dem Durchschnitt liegen. Daher rührt quasi diese angegebene Durchschnittszahl aus dem ja, guten Mittelwert über das ganze Jahr hinweg.
Die jetzt auch Athletik- und Stabi-Einheiten enthält.
Genau, ganz wichtig, habe ich auf jeden Fall passend hinzugefügt, weil die Anmerkung da war und die Anmerkung ist, das kenne ich aus den diversen individuellen Trainingsbetreuungen genauso, man weiß natürlich, dass man das machen muss, man macht es aber nicht, wenn es nicht im Plan steht und das ist natürlich völlig richtig, also das ist mir dann hinterher auch klar gewesen, dass es sicherlich durchaus Sinn macht, das nochmal explizit zu erwähnen und nicht vorauszusetzen, dass jetzt jeder zweimal die Woche Athletik oder Stabi macht. Ich habe das ein Stück weit unterschieden, also es gibt eigentlich jetzt gerade 2 verschiedene Einheiten. Das ist einmal eine Einheit, die auch Stabi- und Athletiktraining heißt, die, wie der Name sagt, sicherlich auch ein Stückchen mehr darauf ausgerichtet ist, auch Stabilisationsübungen zu machen, vielleicht den Oberkörper ein bisschen in den Vordergrund zu setzen, sich aber gerne auch zum Beispiel um ja so die Gelenke der unteren Extremitäten zu kümmern, also vielleicht ein bisschen was zu machen fürs Sprunggelenk, Wackelbretter heranzunehmen, irgendwelche Gummiuntergründe zu nehmen, auf denen man sich bewegt, als aber auch das Knie, als auch die Hüfte, also breit gefächert, aber sicherlich eher darauf ausgerichtet, ja, in Richtung der Stabilisation und Ganzkörperstabilisation zu gehen. Es gibt dann aber auch eine Einheit, die eher, ja, ich sag mal, für die Mobilität als auch für die Flexibilität oder eingetragen ist im Plan. Die soll den Schwerpunkt gerne eher darauf haben, sich, um so die Therapeutensprache zu sprechen, sich ein bisschen zu pflegen und zum Beispiel sowas zu machen, wie eine Blackroll heranzunehmen, sich einfach mal 10 Minuten, eine Viertelstunde mit der Blackroll zu beschäftigen, die großen Muskelgruppen durchzugehen. Vielleicht gibt es irgendwelche Triggerbälle, die man einsetzt. Vielleicht hat man irgendwelche Problemstellen, wo Triggerpunkte irgendwie benutzt werden können, um die Probleme zu lösen. Vielleicht kann man aber auch ein paar Dehnübungen einbauen und so weiter und so fort. Und ich habe die Einheiten so gelegt, dass das auch hoffentlich im Wochenrhythmus ungefähr Sinn macht. Man darf die gerne tauschen, also man darf auch die Stabi- und Mobilitätseinheiten untereinander tauschen, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich finde persönlich, ist immer von großem Vorteil, wenn man jetzt am Ruhetag nicht unbedingt jetzt auch noch eine Stabi-Einheit machen muss, sondern dann eher vielleicht so in Richtung Beweglichkeit und Mobilität geht, einfach so 20, 30 Minuten mit der Blackroll arbeitet, um sich danach noch besser zu fühlen nach dem Ruhetag, wäre mein Vorschlag. Wie gesagt, kann aber auch getauscht werden bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja, das also für die Planung im Dezember. Was wir auf jeden Fall auch hinzugefügt haben, da hast du viel Arbeit reingesteckt in den letzten Wochen, ist das Thema Schwimmen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Pläne auch im Heft erscheinen. Und wir hatten ganz am Anfang schon, haben wir uns die Frage gestellt, wenn wir von vorherigen 3 auf 5 Kategorien umstellen, wie kriegen wir das rein grafisch und vom Layout her hin, dass das im Heft passend untergebracht werden kann? Und es ist immer so, das kennt jeder Triathlet und jede Triathletin, dass ein Schwimmplan per se immer das umfangreichste ist. Also das ist halt nicht wie beim Radfahren, fahre ich ein, fahre die und die Intensitäten, fahre ich aus, sondern da ist dann natürlich deutlich mehr Text. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir, um der Sache gerecht zu werden, diese Schwimmeinheiten alle quasi katalogisieren. Also jede Schwimmeinheit, die im Heft oder bei Training Peaks zu finden ist, hat oben drüber einen Titel. Die heißt dann irgendwie Swim 1.1 und 1.2 und 5.1 und wie auch immer. Und all diese Einheiten sind in vollem Umfang auf unserer Seite tri-mark.de/trainingsplan aufgelistet. Und man kann sich dann quasi im Heft anschauen, welche Einheit soll ich morgen schwimmen. Dann kann ich auf die angesprochene Seite gehen, kann mir die Einheit entweder anschauen oder wegen mir auch ausdrucken, einlaminieren und mit zum Beckenrand nehmen.
Genau, die sind also so hinterlegt, dass es ein schön lesbares, auch für Leute mit Fehlsichtigkeit und Schwimmbrille, lesbares PDF ist, auf einer DIN A4-Seite ausgedruckt, nass gemacht, an den Startblock geklatscht, bleibt sie die ganze Einheit da.
Genau, und das ist dann genau die Idee, um trotzdem diese 5 Kategorien im Heft unterzubringen und da genug Platz zu haben. Ne? Also nochmal ganz klar, alle Schwimmtrainingseinheiten, die im Heft stehen und lediglich teilweise nur einen Namen enthalten, die Inhalte der Einheit findet man ja auch auf Training Peaks, aber auch zum kostenfreien Download unter tri-mark.de/trainingsplan.
Genau.
Bei Training Peaks muss man ja eigentlich nichts machen, da stehen die sowieso drin, da ist der Text natürlich unendlich, ja, also da kann man sich die super anschauen. Wenn man da trotzdem das Bedürfnis hat, die Einheit nochmal auszudrucken und nass zu machen und an den Startblock zu kleben, so wie du es gesagt hast, auch kein Problem, einfach zum Download runterladen, ausdrucken und
nachschwimmen. Genau, der Link zum Download ist auch in jeder Training Peaks Schwimmeinheit hinterlegt.
Perfekt.
Genau. Das möchte ich auch nochmal betonen, trimark.de/trainingsplan, da findet ihr alles, da findet ihr die jeweils aktuellen Trainingspläne für den jeweiligen Monat, also den Link dazu. Ihr findet da die Schwimmtrainingspläne, ihr findet da die FAQs, ihr findet da die Kategorieneinteilung. Das ist wirklich die zentrale Sammelstelle für alle Informationen, die da strukturiert aufgebaut sind, damit ihr euch da zurechtfindet.
Ja. Ich greife den Ball nochmal auf mit den FAQs. Die haben wir jetzt quasi nachgeliefert. Also die gehen jetzt, werden heute scharf gestellt. Da haben wir in den letzten Tagen immer in der Facebook-Gruppe gerne mal drauf hingewiesen. Hatten die aber noch nicht ganz online, weil wir die kurz erst eben sammeln mussten. Und wenn ich die vorschreibe, müssen die immer erstmal nochmal lyrisch vernünftig ausformuliert werden, dass jeder die auch lesen möchte. Ja.
Und naja, du solltest sowas. Ich sag, wenn ich gerade Kaffee. Nein, ich bin nicht noch wieder erkältet.
So schlimm sind sie das auch der, nicht der geschrieben Kaffee. Von mir.
Nein.
Ja, aber trotzdem müssen sie einmal lyrisch überarbeitet werden. Genau, und auf jeden Fall sind auch die FAQs jetzt da online. Und da ist halt auch nochmal zur Erklärung, die werden halt generisch gefüttert quasi. Also immer, wenn wieder irgendeine Frage kommt, wo wir sagen, okay, bevor wir die jetzt in der vierten Kommentarspalte in der Facebook-Gruppe beantworten, nehmen wir uns die ran, wenn die wichtig ist, packen die mit in die FAQs, sodass auch jeder, der jetzt neu in der Facebook-Gruppe ist, immer einmal bei den FAQs vorbeigucken kann, sodass sie auch die Fragen gar nicht doppeln.
Genau. Ja, genau. Wir werden auch immer wieder, wenn wir da in der Gruppe auf Fragen, die schon tausendmal beantwortet sind, stoßen, werden wir da auch einen schnellen Hinweis machen, guck bitte in die FAQs. Da merken wir auch so langsam, dass auch andere etwas gereizt reagieren teilweise, wenn Fragen schon zum fünften Mal da aufstehen und die Gruppe einfach nicht sich weiterentwickelt, sondern sich immer um die gleichen Dinge dreht.
Ja.
Also scrollt gerne mal runter, auch in der Gruppe.
Ich hatte auch den schönen Hinweis, der wurde jetzt auch mehrfach angebracht in der Gruppe, dass es in der Facebook-Gruppe auch eine Suchfunktion gibt. Also vielleicht einfach mal ein paar Schlagwörter suchen und so, das kann auch gut klappen, weil man muss jetzt natürlich auch zugeben, es werden täglich, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Fragen gestellt. Da wird es irgendwann unübersichtlich. Genau deswegen machen wir aber auch die FAQs, liefern die jetzt nach und dann sollte das sehr gut funktionieren.
Mhm.
Ich habe noch 3 weitere Themen so aus der Gruppe auch aufgegriffen, die ich gerne nochmal besprechen möchte. Das ist zum einen war sehr häufig die Frage, wenn es darum geht, also es ist natürlich ein standardisierter Plan und es ist natürlich auch gut möglich, dass man für sich selber hin und wieder mal die ein oder andere Einheit verschieben muss. Also wir hatten zum Beispiel die Situation, die sich natürlich wahrscheinlich sehr häufig stellt, dass Schwimmtrainingseinheiten angegeben sind an gewissen Wochentagen. Die haben natürlich auch eine grobe Sinnhaftigkeit, klar. Also die finden nicht an einem Ruhetag statt, die finden nicht 2 Einheiten an 2 aufeinanderfolgenden Tagen statt. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, dass es natürlich möglich ist, dass man gewisse Einheiten auch hin und her schiebt. Ich würde gerne so ein paar goldene Regeln in Anführungsstrichen mal aussprechen, die mir dabei wichtig sind. Also erstens, grundsätzlich einzelne Einheiten zu verschieben, kein Problem, oder auch zu tauschen. Also sollte jetzt Dienstag eine Laufeinheit drinstehen und Donnerstag eine Radeinheit, ist das überhaupt kein Problem, wenn man sagt, die, weiß ich nicht, 1,5 Stunden Radeinheit bekommt man Donnerstag nicht hin. Man ziehe sie auf Dienstag vor, lege die Einheit von Dienstag, die Laufeinheit auf Donnerstag und dann klappt das wunderbar. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Eine Sache, die mir immens wichtig ist, ist der Ruhetag. Das ist quasi sowas wie ein Heiligtum. Es sollte auf jeden Fall ein Ruhetag sollte auf jeden Fall ein Ruhetag sein. Ich sage immer, dass meinen Athleten so, das Ziel des Ruhetags ist, dass wenn du am Tag später morgens aufstehst, dich besser fühlen solltest als am Morgen des Ruhetags. Es ist überhaupt kein Problem, 20 Minuten ins Wasser zu gehen an einem Ruhetag und ein bisschen Brustschwimmen zu machen. Das ist nicht das Thema, aber es ist auf jeden Fall nicht quasi gestattet, ich spreche das mal so aus, da jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde zu schwimmen mit 2,5 Kilometern oder sowas. Das ist dann an der Stelle kein Ruhetag. Und mir ist es super wichtig, dass dieser Ruhetag immer wirklich auch ein Ruhetag bleibt. Es ist aber natürlich möglich, den Ruhetag zu verschieben. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber Montag gerne trainieren, weil da habe ich viel Zeit, kann aber dafür Dienstag garantiert nie, dann darf man das gerne tauschen. Wichtig ist mir aber auch dabei, ein Ruhetag ist nicht ein Tag, an dem man einfach viel arbeitet und nicht trainiert, sondern ein Ruhetag sollte durchaus ein Tag sein, an dem man sich auch ein Stück weit erholen kann. Also die Begründung für die Verlegung des Ruhetags sollte nicht sein, dass man an einem gewissen Tag 12 Stunden arbeiten muss und dass deswegen jetzt der trainingsfreie Tag ist. Der ist dann zwar trainingsfrei, aber das ist kein Ruhetag in der Hinsicht. Also da ist mir die Begrifflichkeit wichtig. Genau, und dann sollte man, wenn es um das Verschieben der Einheiten geht, auch auf so ein paar Dinge achten, die ja einfach sicherlich nicht ganz sinnvoll sind. Also ich bringe ein Beispiel, wenn wir uns jetzt so die Kategorien anschauen, des Rookies und des Allrounders zum Beispiel, dann ist das schon bewusst so gebaut, dass da nicht sehr häufig 2 Laufeinheiten an 2 aufeinanderfolgenden Tagen kommen, um einfach den Sportler nicht zu überfordern. Das gleiche ist beim Qualifier, beim Racer und beim Finisher der Fall, nur halt eben mit 3 Einheiten. Also da findet man vielleicht mal an 2 aufeinanderfolgenden Tagen auch 2 Laufeinheiten, also pro Tag jeweils eine Laufeinheit. Das ist auch völlig okay so. Es sollte aber auch nicht unbedingt eine dritte Laufeinheit dann passieren, ne? Also wenn man sich das jetzt überlegt und das ist vielleicht noch nicht ganz jetzt, aber irgendwann im Frühjahr eine Einheit, wo man dann jedes Mal 10 Kilometer läuft, dann sind halt so 30, 35 Kilometer in 3 Tagen schon auch eine Menge Impact irgendwie, den gerade so die passiven Strukturen und so weiter aushalten müssen. und um es da nicht zu übertreiben, sich keine oder kein großes Verletzungsrisiko zu gehen und so weiter, einfach da gerne schauen, dass, wenn man die Einheiten verschiebt, immer gerne ein bisschen Luft lässt. Also als Qualifier-Racer und Finisher jetzt eben nicht drei Laufeinheiten hintereinander an drei Tagen, sondern dazwischen vielleicht mal eine Radeinheit, vielleicht mal einen Ruhetag oder wie auch immer. Beim Rookie und beim Allrounder würde ich hingehen und schauen, dass nicht sehr häufig zwei Laufeinheiten nacheinander kommen. Schon gar nicht, wenn das Laufeinheiten sind, die vielleicht irgendwann mal wirklich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dauern. Da würde ich jetzt gerade vor allen Dingen zum Zeitpunkt jetzt erstmal noch drauf verzichten. Wenn das irgendwann automatisch im Plan kommt, alles gut, da hat man nichts verkehrt gemacht, dann achtet man auf die Ruhetage. Aber da keine Verschiebung machen, die irgendwie auch vielleicht mit einer Verletzung oder so einhergehen können. Ich hätte gerne noch als groben Richtwert, was so Dauer und Intensität angeht. Erstens, ganz entscheidend wichtig, nur weil das im Plan steht, muss man das nicht, wir hatten die Anmerkung jetzt ein paar Mal in der Gruppe, dass für manche Leute die Schwimmeinheiten sehr schwer waren, andere Leute haben gesagt, dass die Radeinheiten sehr schwer sind. Das ist natürlich immer genau die Situation, da treffen unterschiedliche Grundvoraussetzungen auf den gleichen Trainingsplan. Niemand ist gezwungen, das genauso zu machen, wie das im Plan steht. Was immer, wie ich finde, extrem gut hilft, ist einfach im Allgemeinen die beim Radfahren die FTP, beim Laufen die Pace, beim Schwimmen die Pace, die angeblich an der anaeroben Schwelle liegt, ein Stück weit runterzusetzen. Also bevor man sich durch 3x4 Minuten EB bei einer zu hohen Wattzahl quält und vielleicht das letzte Intervall nicht mehr schafft, lieber einfach 10, 15, 20, 30 Watt runtergehen und dann das ganz solide durchmachen, weil, um auch mal eine Anmerkung zu geben in die Richtung, so eine dreiviertelstündige oder einstündige Radeinheit, in der man sowas wie 3x3 Minuten oder 3x4 Minuten an der Schwelle fahren soll, das darf beanspruchend sein, aber das soll nicht so sein, dass man das Gefühl hat, dass man danach kaum noch vorwärts kommt und der Tag eigentlich gelaufen ist, weil man so hinüber ist von der Radeinheit. Ne? Dann hat man definitiv die Intensität zu hoch gewählt. Genau, also da so als Gradmesser nach unten korrigieren, immer möglich und auf jeden Fall gewünscht. Lieber den Plan ganz solide, ohne zu viel Anstrengung, also zu viel übermäßige Anstrengung durchziehen und dann auf die Kontinuität setzen, also lieber weniger Intensität, dafür aber versuchen, den Umfang vielleicht halbwegs einzuhalten und auch die Trainingsanzahl der oder die Anzahl der Einheiten einzuhalten, als dass man da jetzt irgendwie in die Bredouille kommt, wenn man schon am zweiten Tag irgendwie deutlich zu intensiv trainiert hat. Nach oben hin ist auch das natürlich die Situation, dass der ein oder andere sicherlich geneigt ist, auch immer die ein oder andere Einheit nach oben hin anzupassen, was Umfang und Intensität angeht. Das ist natürlich grundsätzlich nicht schlimm, das kann man immer gerne machen. Ich würde grob sagen, so ein Richtwert von 10-20% ist grundsätzlich jetzt erstmal nicht das Problem. Also aus einer einstündigen Radeinheit eine Stunde 15 zu machen, ist völlig okay. Aus einem Dreiviertelstundenlauf jetzt irgendwie 50 oder 55 Minuten zu laufen, auch überhaupt kein Problem. Ergibt sich ja teilweise sowieso, weil meine Laufstrecke einmal rund um die Außenalster oder wie auch immer 55 Minuten dauert oder was auch immer. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich würde aber immer so ein bisschen mit überlegen und im Hinterkopf behalten, so 10-20%, ja, jetzt bitte auch nicht jede Einheit und auch nicht unbedingt mehr. Also jetzt nicht einfach jede Einheit verdoppeln oder immer Faktor 1,5 für die Einheiten nehmen. Das würde wahrscheinlich dann auch wieder nicht funktionieren. Genau, also das sind so meine Anmerkungen so zum Thema Verschieben der Einheiten, das an die eigene Planung, an die eigenen Schwimmzeiten, haben wir eben schon gesagt, auch das ist möglich. Also wenn das Schwimmen Donnerstag drinsteht, Freitag ist aber Vereinstraining. Da ist das grundsätzlich durchaus möglich, das zu tauschen. Wenn Freitag ein geplanter Ruhetag ist, kann man halt getrost überlegen, ob man dann nicht vielleicht den ganzen Donnerstag mit dem ganzen Freitag tauscht und einfach den Ruhetag auf den von Freitag auf Donnerstag zum Beispiel vorzieht. Also auch das ist möglich. Wir werden das in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen besser beleuchten, auch visuell vor allen Dingen, wenn wir das Baukastensystem nochmal ausführlicher erklären. Das werden wir sicherlich machen, das ist bisher einfach der Tatsache geschuldet, dass wir das noch zeitlich noch nicht so richtig gut untergebracht haben. Da werden wir uns aber auf jeden Fall ranmachen, das wird sicherlich vor Weihnachten auf jeden Fall noch kommen. Das wird ja vor allen Dingen auch schon daran liegen, dass vor Weihnachten auch schon unser erstes Baukastenstückchen kommt, nämlich mit den Weihnachtstagen. Also wir haben ja gesagt, dass wir für besondere Trainingsinhalte, so wie akute Wettkampfvorbereitungen, Trainingslager, vielleicht auch dann sowas wie Weihnachtstage oder Feiertage im Frühjahr und so weiter, die man für mehr Training nutzen kann, immer einen Baustein bei Training Peaks zur Verfügung stellen, der quasi von dem allgemeinen Trainingsmuster, was man in seiner Kategorie hat, abweicht und einem die Möglichkeit gibt, das zu individualisieren. Und das werden wir auf jeden Fall noch, wie gesagt, da wird es für Weihnachten, wird es auf jeden Fall für jede Kategorie einen Baukasten geben, den man statt des normalen Schemas, was geplant ist für Leute, die vielleicht auch ganz normal arbeiten oder so, welches man einfügen kann. Und das erklären wir auch nochmal visuell mit einem Video. Die meisten kennen das schon anhand der Trainingsbereiche, da haben wir das schon einmal gemacht. Davon wird es in den nächsten Wochen ein zweites Erklärvideo geben. Mhm. Thema Baukasten möchte ich noch hinzufügen. Wir hatten die sehr sinnvolle Nachfrage zum Thema Trainingslagerplanung für die neue Saison. Wichtiger Hinweis, dass so ein Trainingslager natürlich auch gebucht werden muss. Fand ich auch sehr gut. Deswegen nehme ich das gerne nochmal auf. Und ich hatte das in der Facebook-Gruppe auch schon beantwortet. Mach das gerne hier nochmal. Also es war die Frage, wann man denn sinnvollerweise in den einzelnen Kategorien Trainingslager buchen sollte und wie das am besten in den vorhergesehenen oder vorgesehenen Plan passt. Und ich finde dabei, der wichtigste Punkt, den man beachten muss, ist, dass man ins Trainingslager fährt und schon so gut vorbereitet ist im Training vorher, dass man das Trainingslager auch vernünftig nutzen kann. Also worst case, kenne ich aus eigener Erfahrung, wir haben Hannes Havaitus Trainingslager und es kommt jemand mit null gefahrenen Kilometern, der dann aber direkt 2 Wochen gebucht hat. Da kann man sich halt sicher sein, dass der nach dem 3. Tag Knieschmerzen hat oder erkältet ist wahrscheinlich, weil der diese Belastung einfach nicht gewohnt ist. So, und solche Dinge hat man ja automatisch schon vermieden, wenn man Power and Pacer ist, weil da passiert das ja nicht. Nichtsdestotrotz würde ich da sagen, vom Prinzip her, wenn wir mit den unteren Kategorien, also mit der Einsteigerkategorie, mit dem Rookie oder auch dem Allrounder anfangen, dann würde ich da sagen, es muss jetzt auf keinen Fall das Trainingslager schon Mitte Januar sein. Man muss jetzt nicht überambitioniert da reingehen, sondern es darf gerne so sein, dass man schaut, dass man vielleicht so, weiß ich nicht, von Mitte Februar an irgendwie schaut, wo so Trainingslagermöglichkeiten wären. Die darf man locker gerne bis Mitte, Ende Mai dann irgendwie versuchen einzuplanen. Der Zeitraum bringt natürlich auch unterschiedliche Örtlichkeiten mit sich. Also es ist keiner dazu gezwungen, um Gottes Willen nach Mallorca zu fliegen oder auf die Kanaren. Wenn man als Rookie ein Trainingslager irgendwie im Mai macht, dann kann man das möglicherweise auch im Sauerland machen oder kann nach, keine Ahnung, in die Alpen fahren mit dem Fahrrad oder was auch immer. Das sollte wettertechnisch eigentlich ganz gut funktionieren. Bei den Kategorien, die deutlich mehr Trainingsumfang haben und die auch schon etwas mehr Zug jetzt, sage ich mal, hinter dem Trainingsplan der nächsten Wochen und Monate haben, also gesprochen in Kategorien der Racer, der Finisher als auch der Qualifier, die werden auch schon Mitte Januar so gut vorbereitet sein, dass die da gerne ins Trainingslager fliegen können. Also wenn man vorhat, irgendwo schon Mitte Januar, Ende Januar irgendwo auf die Kanaren zu fliegen, kein Problem. Der Baustein unseres Baukastens wird passend da sein, kann man passend einfügen und sieht dann halt ganz genau, wie man sich halt auf das Trainingslager vorbereiten soll, was so die Anmerkungen für im Trainingslager sind und wie auch die Nachbereitung läuft des Trainingslagers. Gerade diese 3 Teile sind wichtig. Deswegen also da gerne Mitte Januar. Das muss sich dann auch nicht bis Mitte Mai ziehen, also das nicht das eine Trainingslager, man soll auch noch arbeiten, sondern die Planungszeit, in der man das machen könnte natürlich. Das darf dann auch gerne so sein, dass, also so habe ich das immer sehr gerne oder handhabe ich das immer sehr gerne, dass man vielleicht ein Trainingslager nimmt, was eher ein bisschen früher passiert, weil man darf gleichzeitig nicht vergessen, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man gut vorbereitet ins Trainingslager gehen soll. Man kommt aber auch gut vorbereitet aus dem Trainingslager zurück, also gut vorbereitet für alles Weitere, was zu Hause an Training ansteht. Mhm. Und das finde ich durchaus wichtig. Also das Trainingslager ist nicht in erster Linie dazu gedacht, die finale Vorbereitung für den Wettkampf zu machen. Kann es natürlich auch, aber ich würde, wenn ich die Chance auf die Planung eines Trainingslagers hätte, immer schauen, gut vorbereitet hinfahren, einen Zeitpunkt wählen, bei dem ich hinterher zu Hause auch das, was ich quasi an mehr Leistung wieder mit nach Hause bringe, dadurch, dass ich gut trainiert habe, auch wieder passend umsetzen kann. Also wenn ich dann Mitte März, Ende März vielleicht schon wieder zurück bin als Qualifier, Racer oder Finisher, dann habe ich von da an sicherlich die gute Möglichkeit, zu Hause auch schon unter vernünftigen Bedingungen zu trainieren, habe passende Feiertage vor mir, also Ostern, was auch, seit ich in Hamburg wohne, kenne ich mich mit Feiertagen nicht mehr aus.
Aber, hier gibt's keine.
An die Bayern unter euch, das ist ja quasi dann, da ist ja nur noch Training dann, man weiß gar nicht, ob man noch arbeiten geht dann im April, Mai. Nee, genau, und da darf man dann gerne so diese Mehrleistungsfähigkeit halt auch gerade in den Schlüsseleinheiten, die man dann zu Hause macht und so sich zunutze machen.
Ja, mein erster Hauptwettkampf ist der 29.3. da in Südafrika. Ich habe jetzt gebucht die ersten beiden Februarwochen. Schlau?
Du bist auf jeden Fall, wenn du dann jetzt endlich mal anfängst zu trainieren? Das wäre jetzt die erste Frage quasi.
Ey, du hast Zugriff auf meinen Training-Account. Ja, okay, du könntest sehen, dass ich trainiert habe.
Ja, stimmt. Dann wirst du auf jeden Fall, hast du ja jetzt noch 2,5 Monate vor dir, die du gut nutzen kannst, um dich da gut drauf vorzubereiten. Das finde ich wichtig. Dann die 2 Wochen nutzen. Dann wirst du danach sicherlich eher eine Woche haben, wo du noch mal auch ein bisschen ruhiger angehen lassen kannst und so weiter.
Und dann kommt noch ein Block und dann bin ich fit. Und
genau, dann hast du noch einen Block vor dir und da darf man gerne, wie gesagt, auch wenn die Schlüsseleinheit vielleicht Mitte Februar noch nicht draußen möglich ist, aber ich finde auch da, es ist immer absehbar, ne? Das ist ein Block, das sind 2-3 Wochen, da, wenn man da nochmal 4 Stunden auf der Rolle sitzen muss, dann ist das halt so. Ich meine, du hast dir ein ambitioniertes Ziel gesetzt zu einem relativ frühen Zeitpunkt, das ist also so die, ja, da muss man einfach durch dann, ne? Also, dass man halt, wenn man Rennen sich bucht für Ende März, nicht vorher 6 Wochen bei 30 Grad in Deutschland trainiert, ist irgendwie klar. Mhm. Und das finde ich total gut, weil es aber halt eben auch, ich meine, die Zeit geht ja jetzt schnell rum. Du hast noch, weiß ich nicht, was haben wir, 6 Wochen bis Weihnachten ungefähr, ganz grob. Dann kannst du vielleicht über die Weihnachtstage, über Neujahr irgendwie ein bisschen vermehrt trainieren, gegebenenfalls. Dann ist es absolut absehbar, bis du ins Trainingslager fliegen kannst. Also musst du theoretisch noch einen längeren Block irgendwie zu Hause machen. Dann hast du einen Trainingslagerblock, dann hast du nochmal einen Block zu Hause und dann kannst du losgehen. Finde ich super. Also ist halt auch nicht zu viel Zeit, gerade auch für den Kopf, finde ich, ist immer sehr wichtig. Wenn man jetzt anfängt zu trainieren, so ein Trainingslager Ende April dann zu buchen, ist halt auch weit weg. Bis dahin hat man halt auf jeden Fall ein halbes Jahr Training bei schlechtem Wetter. Da finde ich natürlich die Option, vielleicht für den Kopf auch vorher schon irgendwie ein Trainingslager zu buchen und das, was irgendwie so absehbar ist im Training, finde ich halt sehr motivierend immer. Das finde ich super.
Genau. Ich bin motiviert.
Sehr gut. Trainingslager-Thema abgehakt. Eine sehr gute Frage und dann können wir gleich auch die Überleitung finden zum Trainingsinhaltlichen noch, was unseren FTP-Test angeht am 10.12. Es kam die Frage auf, wann man denn auf der Rolle vorzugsweise, also ich unterstelle jetzt mal, dass vorrangig die Rolle ist, weil ich kenne wenig Leute, die bei dem Wetter jetzt schon mit Zeitfahrrädern wahnsinnig viele Kilometer draußen fahren, wann man denn die Aero-Position bedient. Also ab wann fahre ich denn mit dem Rennrad und ab wann fahre ich in Aero-Position? Generell finde ich das erstmal jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich egal, was man daran nimmt. Ich würde vielleicht auch am Anfang schauen, dass ich gefühlt die Belastung etwas einfacher halte und vielleicht erstmal das Rennrad nehme. Wenn ich mich aber in Zeitfahrpositionen wohler fühle, was bei einem Triathleten ja häufig der Fall ist, teilweise gibt es ja auch genügend Triathleten, die nur ein Zeitfahrrad haben, die gar kein Rennrad haben, dann durchaus natürlich einfach das Zeitfahrrad nehmen, überhaupt kein Problem. Was da wichtig ist, ist eher der Weg andersrum, bevor ich irgendwie nächstes Jahr im März das erste Mal nach draußen gehe oder im März ein Trainingslager gebucht habe, wo ich mein Zeitfahrrad mitnehmen will, sollte ich halt auf jeden Fall vorher schon mit dem Zeitfahrrad diverse Stunden auf der Rolle verbracht haben. Die Rolle ist immer sehr ehrlich, ne? Also da steht man halt nicht aus dem Sattel, man merkt also sofort, wenn irgendwie der Hintern wehtut oder der Dammbereich einschläft oder die Füße einschlafen oder was auch immer was oder die Schulterpartie zwickt. Deswegen das gerne zu Hause testen, da schon mal ein bisschen Gewöhnung stattfinden lassen. Finde ich jetzt gerade auch noch recht charmant, das jetzt schon zu machen, weil die Einheiten ja nicht überlang sind. Also so eine Stunde würde ich jetzt glauben, im Zweifelsfall wechselt man sehr viel zwischen Baseball und Co. hin und her, also Baseball und Auflieger hin und her und das kriegt man gut hin. Deswegen jetzt gerade so für die Gewöhnung, also gerne schon machen, aber es muss jetzt auch nicht jede Einheit schon, weiß Gott, wie in Aero-Position gefahren werden und Shoulder Shrug geübt werden und möglichst versucht werden, da maximal aerodynamisch zu sitzen. Das ist also nicht nötig. Wo die Frage nach Aero-Position ja oder nein sehr wichtig ist, ist bei unserer Standardisierung, wenn es um das Thema FTP-Test geht. Also, wir haben uns ja für den Dezember vorgenommen, dass wir dieser ganzen Diskussion um, was stelle ich jetzt eigentlich bei Training Peaks im Schwellenbereich ein und sowas, dass wir dem Ganzen ein bisschen Futter geben und natürlich auch den Power and Pacern da draußen erklären wollen, wie man letztendlich das Training auch noch ein bisschen individueller gestalten kann, zum Beispiel mit der Ableitung der Trainingsbereiche. So. Und dafür sind wir hingegangen und haben in den nächsten Plänen 2 Tests eingebaut. Das ist einmal ein Radtest, den wir für den 10.12. geplant haben. Der ist auch so geschaltet, dass er für alle Kategorien an diesem Tag stattfindet, wo die Unterscheidung ist inhaltlich, sprechen wir gleich drüber. Und wir haben quasi ein Analogum eingebaut fürs Schwimmen. Also da gibt es den sogenannten Critical
CSS.
Swim-Test, genau.
Critical Swim Speed. Die Erklärung zu diesen ganzen Tests findet ihr auch auf trimac.de/trainingsplan. Da gibt es 2 verschiedene Ausprägungen des Schwimmtests und 2 verschiedene Ausprägungen des FTP-Tests auf der Rolle. Da kommen wir gleich noch genauer zu.
Ganz genau. Und das ist unser Test, unser Testmonat auch ein Stück weit, damit dann quasi spätestens nach diesem Test auch jeder seine wirkliche anaerobe Schwelle einstellen kann. Also bei Training Peaks die nochmal aktualisieren kann. Und natürlich auch, wir werden das definitiv wiederholen. Also wir machen das jetzt nicht nur einmal, sondern wir werden das dann in einem sinnvollen Zeitraum, wahrscheinlich so Richtung Februar oder sowas, nochmal wiederholen, um einfach zu schauen, was hat es denn jetzt gerade gebracht? Wie hat sich die Leistungsfähigkeit verbessert? Das allererste, was mir sehr wichtig ist, und das gilt ja nicht nur für FTP-Tests, wir haben das schon im ersten oder zweiten Podcast, ich weiß nicht genau, wann wir es hatten, was mir sehr wichtig ist, solche Tests macht man ausschließlich nur, wenn man gesund ist. Ja, deswegen möchte ich gerne nochmal hinweisen, ihr habt das war tatsächlich Zufall, glaube ich, gestern oder vorgestern veröffentlicht, den Artikel zum Sportler-TÜV, also worauf man achten sollte, wenn man im Vorhinein für eine Saison ein kleines Check-up beim Arzt, beim Sportmediziner, was auch immer was macht, finde ich nochmal wichtig zu erwähnen, dass so ein Check-up, ein ärztlicher Check-up sicherlich durchaus Sinn machen kann. Selbst wenn man den jetzt nicht gemacht hat, macht man diese Testverfahren auf keinen Fall irgendwie im angeschlagenen Zustand. Also wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie Halskratzen oder Kopfschmerzen und wie auch immer, dann streicht man den 10.12., macht daraus einen Ruhetag. Und dann gilt das Prinzip, was wir schon gesagt haben, erstmal wieder gesund werden und dann kann man den immer noch nachholen. Also der steht ja im Heft als auch bei Training Peaks ist die Einheit hinterlegt, wir haben die Erklärung überall hingeschrieben, also man kann ihn auch locker flockig zu jeder anderen Zeit irgendwie nachholen. Bitte auf jeden Fall gesund machen. So, dann machen wir diese Leistungsbestimmung natürlich, um am Ende dann die Trainingsbereiche daraus abzuleiten, vor allen Dingen. Es ist irgendwie klar, und wir hatten das jetzt in der Gruppe auch schon irgendwie ein, zwei Mal mit diversen Links, auch teilweise von Blogbeiträgen, die wir geschrieben haben, warum jetzt ein FTP-Test nicht unbedingt optimal ist, um das Training an sich jetzt wirklich differenziert zu steuern. Also ein FTP-Test hat halt die Limitation, dass der lediglich den Ist-Zustand der Leistungsfähigkeit abtestet. Also vereinfacht gesprochen jetzt gerade die Leistung, die ich zum Beispiel über 20 Minuten fahren kann. Mir aber jetzt nicht unbedingt etwas darüber aussagt, was da stoffwechseltechnisch jetzt gerade passiert und an welcher Stelle ich explizit arbeiten soll. So, jetzt muss man auch ganz klar dazu sagen, das ist ja auch nicht Sinn dieses ganzen Projekts, dass wir hier individuelle Trainingsplanung machen. Das kann dann immer noch jeder für sich selber entscheiden. Um Trainingsbereiche abzuleiten, ist das aber eine super Möglichkeit. Also man hat ja, Gott sei Dank, toi toi toi, hat mal vor 25 Jahren jemand das Powermeter erfunden oder die Leistungsmessung im Radsport. Und deswegen gibt es ja auf jeden Fall die Möglichkeit, dahingehend das Training so zu individualisieren, dass man zumindest die Trainingsbereiche auf jeden Fall anpassen kann. Und ganz ehrlich, damit hat man schon mal einen relativ großen Schritt getan.
Also ich denke mal, die ambitionierteren Athleten unter euch, die haben sicher schon mal einen FTP-Test gemacht und die haben auch sicher schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht. Bei der Leistungsdiagnostik kommt am Ende raus die anaerobe Schwelle, also der Bereich, wo sich die Stoffwechselprozesse so gerade noch im Gleichgewicht bewegen. Beim FTP-Test kommt ein Wattwert heraus, der sagt, das ist die Leistung, die der Athlet potenziell über eine Stunde fahren kann, wenn er sich komplett auslastet, dann ist nach der Stunde aber auch Schicht. Im Idealfall ist das beides relativ ähnlich nah zusammen. So war es bei mir in meiner Erfahrung. Ja. Wer jetzt immer wieder die Erfahrung gemacht hat, FTP-Test ist nichts für mich, ich lande da immer 20 Watt unter meiner anaeroben Schwelle, dann hat auch das als Anhalt seine Leistungsfähigkeit einzuordnen. Ein FTP-Test ist einfach unproblematisch, den kann man häufiger mal machen. Ja. Macht keinen Spaß, aber das macht eine Leistungsdiagnostik im Labor manchmal auch nicht.
Aber auch schon.
Bei euch schon, ja.
Alleine wegen der netten Leute.
Genau. Ja.
Genau. Ich greife das nochmal physiologisch auf, ne? Das, ja, was du gerade gesagt hast, völlig richtig. Also, was wir rausfinden wollen, und jetzt achten wir auch auf den Terminus, ist ja die sogenannte anaerobe Schwelle. Die anaerobe Schwelle ist physiologisch die höchstmögliche Leistung, die ich über einen längeren Zeitraum fahren kann. Und die Limitation für gewöhnlich ist der Kohlenhydratstoffwechsel. Also ab irgendeiner Dauer dieses Fahrens an der anaeroben Schwelle kann ich einfach nicht mehr genügend Kohlenhydrate bereitstellen. Deswegen sackt die Leistung ab und ich fahre halt eben nicht mehr anaerobe Schwelle. So, diese Dauer des Fahrens hängt also immer auch direkt mit dem Kohlenhydratstoffwechsel oder dem gerade auch den Kohlenhydratspeichern zusammen. Wenn ich das also morgens nüchtern fahre und am Abend vorher nur Grünsalat mit Hähnchen hatte, kann ich mir überlegen, das dauert nicht wirklich lange. Mhm. Wenn ich das jetzt wirklich perfekt vorbereitet habe, dann kann das halt auch gerne mal Zeit dauern von, weiß ich nicht, einer Stunde, einer Viertelstunde, vielleicht auch Stunde 20 Minuten irgendwie andauern. So, dann gab es findige Leute in den USA, so die Connection um die Joe Friel und Hunter Allen und wie sie alle heißen, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, wer es genau am Ende war, aber wir wir vereinheitlichen das jetzt mal, wir machen daraus die Functional Threshold Power, also die FTP. Und die FTP ist eigentlich ein physiologisch völlig irrelevanter Parameter.
Mhm. Übersetzt Funktionsleistungsschwelle, da steckt das Wort Funktion drin. Es kommt also nur aufs Ergebnis an, was ich da habe. Es wird überhaupt nicht der Stoffwechsel betrachtet.
Genau, dabei. Und das ist halt so, die FTP ist halt limitiert. Also da geht es nicht mehr darum, wie lange kann ich die Leistung fahren, sondern wir reden von der Leistung, die ich über eine Stunde fahren kann. Mhm. Es ist definitiv so, dass die Überschneidung natürlich sehr, sehr groß ist. Also ich erkläre das auch, gerade auch, wir machen das mit unseren Sportlern auch immer so, die machen ja beides. Die machen eine Diagnostik bei uns im Labor, die machen aber natürlich draußen auch Feldtests, einfach schon, um engmaschiger überprüfen zu können, wie sich die Leistungsfähigkeit entwickelt. Mhm. Und die Übereinstimmung sollte im Bereich von 1-2% liegen, immer mit der Frage, was für ein Powermeter habe ich da jetzt gerade am Rad? Also das ist noch so die Unbekannte. Ne? Oder auch, fahre ich das auf der Rolle, ja oder nein? Fahre ich das berghoch, ja oder nein? Aber auch
in welcher Position?
Da in welcher Position, genau. Aber wir wollen es jetzt an der Stelle auch nicht zu kompliziert machen, sondern was dann vielleicht der Unterschied zu der Diagnostik ist, du hast es gerade gesagt, die anaerobe Schwelle oder wegen mir auch die FTP ist die höchstmögliche Leistung, weil genau in dem Zustand das Gleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatabbau stattfindet. Das heißt, ich produziere genauso viel Laktat, wie ich jetzt gerade auch wieder abbauen und verstoffwechseln kann, sodass ich halt keins bis wenig Laktat akkumuliere im Blut und es deswegen nicht zu einer Übersäuerung kommt. So die einfache Erklärung. So, und der Unterschied zwischen einem Feldtest und einer komplexen Leistungsdiagnostik liegt darin, der Feldtest bestimmt den Ist-Zustand, also bei welcher Leistung in ungefährer Ableitung findet dieses Gleichgewicht statt. Bei der Diagnostik ist es aber so, ich weiß, wo die Limitation des Gleichgewichts herkommt. Also ich weiß, wie viel Laktat ich produziere und wie viel Laktat ich abbaue und weiß deswegen auch ein Stückchen besser, an welcher Stellschraube muss ich jetzt gerade drehen, um die Leistung nach oben zu bringen, bei der wieder das Gleichgewicht herrscht. Ja, so. Und jetzt wollen wir das nicht zu kompliziert machen, sondern was uns jetzt wichtig ist, dass wir das natürlich bestmöglich für die ganze Power and Pace Community so hinbekommen, dass trotzdem, also auch wenn das jetzt vielleicht nicht einer Diagnostik entspricht, was nicht schlimm ist, das Training möglichst individuell abgeleitet wird und dafür machen wir jetzt gerade unseren FTP-Test und wir werden schauen, wie sich die Leistungsfähigkeit entwickelt und deswegen werden wir den FTP-Test in einer gewissen Zeit wiederholen. So, und es gibt so ein paar Dinge, die dabei natürlich sehr, sehr wichtig sind. Also das Erste, was mir ganz besonders wichtig ist, das Maß der Standardisierung. Wir haben gerade schon gesprochen über Feldtests, draußen fahren, auf der Rolle, am Berg, was weiß ich was alles. Ich bin jetzt mal hingegangen und habe der Gruppe erstmal unterstellt, dass wahrscheinlich das größtenteils jetzt gerade auf der Rolle passiert, was durchaus empfehlenswert ist, weil im Dezember draußen bei 2 Grad und Nieselregen den Test zu fahren, wäre jetzt auch nicht gerade das Übermaß an Standardisierung, weil wenn man das im Sommer bei 28 Grad nochmal wiederholt, stellt sich halt auch die Frage der Vergleichbarkeit. Das ist also auch nicht unbedingt optimal. Deswegen stellen wir aber gerne sicher, also ist jetzt egal, ob ich das draußen oder drinnen fahre, aber wenn ich das auf der Rolle fahre, ist mir halt wichtig, dass das Erste, was zur Standardisierung dazugehört, man macht den Test nur gesund, habe ich schon gesagt, und auch ausgeruht. Deswegen liegt der Test am 10.12., das ist nämlich auf jeden Fall der Tag nach einem Ruhetag und auch nicht gerade in der dritten Belastungswoche, ja, sondern in dem Fall schon in der zweiten Belastungswoche. Das heißt, man ist in der ersten Belastungswoche wieder gut reingekommen, hat einen Ruhetag gemacht, macht dann den FTP-Test.
Genau.
Ob das jetzt perfekt ausgeruht ist, spielt erstmal nicht die Rolle, weil im Februar, wenn wir den nochmal machen, werden wir auch nicht perfekt ausgeruht sein.
Sollte ich mich am Ruhetag irgendwie besonders verhalten, ernährungstechnisch und so weiter?
Sehr guter Punkt. Man sollte auf jeden Fall, wir haben es gerade gesagt, die Limitation ist der Kohlenhydratstoffwechsel ein Stück weit. Man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man auch am Tag vorher schon zumindest auf die Kohlenhydrate geachtet hat. Also bitte nicht fasten und auch nicht den ganzen Tag kohlenhydratfrei ernähren oder wie auch immer. Man muss jetzt aber auch nicht Carboloading betreiben. Also ist jetzt nicht nötig, abends die 500 Gramm Nudeln noch in sich reinzustopfen irgendwie, um zu versuchen und den Rest noch nächsten Morgen zu essen oder sowas. Das muss jetzt also nicht sein. Ausgewogene Ernährung reicht. Kohlenhydrate dabei ein Stückchen im Hinterkopf haben, dass man die auf jeden Fall quasi zu jeder Mahlzeit ein Stückchen dabei hat. Und das am Testtag, am 10.12. natürlich auch. Also es ist natürlich durchaus möglich, den Test nicht abends mit uns zu fahren, sondern den vielleicht auch schon morgens zu fahren. Aber wenn ich den morgens fahre, dann auch da gerne darauf achten, dass man das nicht auf nüchternen Magen oder vor dem Frühstück macht. Genau. Wenn wir den jetzt auf der Rolle oder draußen fahren, ist ganz wichtig, dass wir es im Februar, also dass der Einzelne jetzt gerade angesprochen, das im Februar nochmal genauso macht. Also was nicht funktioniert ist, das jetzt auf der Rolle zu machen und dann im Februar das im Trainingslager auf Mallorca zu machen. Also ginge auch, klar, aber wäre jetzt so für die Vergleichbarkeit natürlich ein großes Hindernis, weil man einfach ganz klar sagen muss, die Leistung auf der Rolle alleine schon, weil ich vielleicht unterschiedliche Powermeter habe, selbst wenn ich das mit dem gleichen Rad mache, ist Rollefahren einfach was ganz anderes als draußen fahren. Deswegen bitte dafür sorgen, dass man auch da die Bedingungen gleich hält. Da gehört auch hinzu, dass ich das gleiche Rad oder sagen wir mal zumindest die gleiche Position wähle. Also wenn ich mir im Dezember überlege, dass ich das gerne mit dem Rennrad machen möchte, völlig okay. Aber dann bitte im Februar auch wieder mit dem Rennrad machen und nicht dafür das Zeitfahrrad nehmen. Was niemals passieren sollte und wo man sich hinterher unglaublich verärgern wird, ist, wenn entweder das Powermeter nicht vernünftig kalibriert ist oder die Rolle nicht vernünftig kalibriert ist oder noch viel schlimmer, das Powermeter nicht aufgeladen ist oder die Head-Unit nicht aufgeladen ist. Also man wird es verfluchen, wenn die Garmin-Head-Unit oder die Wahoo oder was auch immer es alles gibt, irgendwie mitten im Test leer geht, weil Akku leer, dann hat man den ganzen Aufwand umsonst betrieben. Deswegen auch auf jeden Fall da den Ruhetag dafür nutzen, nochmal ganz kurz überlegen, ob das ganze Setup, also Rolle, Rad, Powermeter und dann welche Head-Unit auch immer irgendwie aufgeladen ist, alles funktioniert, alles kalibriert wird zum Start des Tests und dann ist super. So, und dann habe ich eigentlich schon so die wichtigsten Punkte gemacht zum Thema Standardisierung. Im Idealfall macht das jeder für sich so, dass er sich das einmal ganz kurz aufschreibt, unter welchen Bedingungen er das gemacht hat. Das kann man zum Beispiel, weiß ich nicht, in die Kommentare bei Training Peaks hinzufügen, das kann man sich irgendwo handschriftlich niederschreiben, wie auch immer, oder ins eigene Trainingstagebuch bei Excel oder wo auch immer man eins hat, dass man mal eben einmal kurz weiß, ich habe das Rad genommen, ich hatte das Powermeter am Rad oder ich bin auf der Rolle gefahren und so weiter und so fort.
Kannst du grob unterscheiden, FTP auf einem Rennrad in entspannter Oberlenkerposition und FTP auf dem Zeitfahrrad?
Alles schon gesehen. Also schon Situationen gesehen, wo es rein physiologisch, metabolisch keinen Unterschied gibt im Energieaufwand, sage ich jetzt mal, um diese Leistung aufs Pedal zu bringen. Also man muss sich da ja immer überlegen, um das vielleicht nochmal einleitend zu erklären. Es geht ja immer darum, ich habe eine Leistung, die am Pedal oder an der Kurbel, wie auch immer, ankommt. Und dafür muss der Körper ja ein gewisses Maß an Energie aufbringen, damit diese mechanische Leistung eben unten ankommt. So, und normalerweise liegt das Verhältnis zwischen der mechanischen Leistung, die unten am Pedal kommt und der, ich sag's jetzt einfach mal, energetischen Leistung, die ich als Person, als Körper, als Athlet aufbringen muss, so ungefähr im Verhältnis von 1 zu 4. Also, wenn ich 200 Watt fahre, bringt mein Körper gerade in etwa 800 Watt dafür auf, diese 200 Watt fahren zu können. Also, man könnte jetzt auch vom Wirkungsgrad zum Beispiel sprechen oder von der Ökonomie, wie auch immer. Die liegt dann so bei ungefähr 25%. Tendenziell etwas weniger, muss man fairerweise sagen. Also wahrscheinlich nicht 25%, sondern eher 22, 23. Aber das ist jetzt bei der Sache ein Stück weit außer Acht zu lassen auch. So, und jetzt kann es aber sehr gut sein natürlich, dass der Energieaufwand zum Beispiel auf dem Zeitfahrrad ein Stückchen höher ist, weil ich natürlich gewisse Haltearbeit in der Muskulatur, in der Oberkörpermuskulatur machen muss, haben muss oder leisten muss. Und aber auch zum Beispiel der Hebel natürlich nicht der optimalste ist. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass der Oberkörper ja immer so ein Stück weit das Widerlager für die untere Extremität ist, dann ist immer klar, je fester oder je gefestigter ich im Sattel sitze, desto größer ist das Widerlager, desto besser kann ich treten. Also desto mehr besser kann ich die Leistung letztendlich aufs Pedal übertragen. Wenn ich jetzt natürlich auf dem Rad liege in Aero-Position, dann ist klar, ich habe deutlich weniger Druck auf dem Sattel, weil ich ja alleine schon vorne Druck also vermehrten Druck auf den Armpads habe, weil ich da drauf liege mit dem Oberkörper. Das heißt, das Widerlager ist ein bisschen geringer, die Kraftübertragung kann dadurch ein bisschen schlechter sein und demnach auch meine Ökonomie ein bisschen schlechter. Also das als Erklärung. Und jetzt haben wir das schon diverse Male gehabt, dass die Frage stellt sich zum Beispiel häufig, wenn man hingeht und sagt, ich habe Trainingsbereich im Labor ermittelt, bei uns funktioniert das immer auf einem Hochleistungsergometer von SRM, das ist aber auch klar, das fahre ich immer in Rennradposition. So, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass mein Athlet vorrangig auf dem Zeitfahrrad fährt, dann kann ich das gerne nochmal überprüfen, wie die Leistungsfähigkeit auf dem Zeitfahrrad, auf der Rolle oder so ist und ich mache dann genau das Gleiche. Ich lasse die Leute einen Feldtest fahren, FTP-Test fahren, wie auch immer und gleiche dann ab, wie ist jetzt eigentlich gerade für das Setup, was er im Training benutzt, letztendlich seine anaerobe Schwelle. Wenn ein Unterschied da ist, darf der da gerne die Trainingsbereiche auch anpassen, je nachdem, ob der jetzt mit dem Rennrad draußen fährt oder mit dem Zeitfahrrad auf der Rolle fährt oder wie auch immer. So, und der metabolische Aufwand, also wir haben schon Unterschiede gemessen von ungefähr 10-15%, also gerne auch gemessen an quasi dem verbrauchten Sauerstoff, den man dafür aufbringen muss, um diese Leistung zu vollbringen. Auch da vielleicht nochmal ein Zahlenspiel. Ich will es heute nicht zu kompliziert machen, aber dann kann man das besser fassbar machen. Man braucht für 1 Watt auf der Pedale so ungefähr 12 Milliliter an Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Watt fahre, dann braucht eigentlich jeder, setzen wir mal voraus, dass die Ökonomie annähernd gleich ist, so um die 1200 Milliliter, die er jetzt lediglich für das Radfahren aufwendet bei 100 Watt. Jetzt kommt immer ein bisschen Nebenleistung hinzu durch Herz-Kreislauf-System, Hirnfunktion und so weiter und so fort, die dazu führt, dass da natürlich eine Individualität reinkommt, dass je nachdem, wie viel Gewicht ich mitbringe, wie groß ich bin und so weiter, sich der wahre Gesamtwert der VO2 ein Stückchen unterscheidet. So, und wenn wir jetzt aber mal bei diesen 1200 Watt bleiben, kann es auch gut sein, dass man in Aero-Position, wenn die vielleicht nicht besonders gut gebaut ist oder wenn ich mich da nicht besonders wohl drauf fühle oder besonders viel Halterarbeit im Oberkörper haben muss, vielleicht auch 10% mehr an Sauerstoff jetzt gerade brauche und nicht 1200 Milliliter, sondern vielleicht, weiß ich nicht, 1350 Milliliter dafür aufwende. Und dann habe ich natürlich da eine kleine Gap, die ich wahrscheinlich auch zum Beispiel beim Einhalten von Trainingsbereichen irgendwie merken könnte. Wir haben aber auch schon Situationen gehabt, wo es einfach 0,0 Unterschied gibt zwischen einem Triathleten, der auf dem Rennrad fährt oder auf seinem Zeitfahrrad fährt. Deswegen ist das halt immer sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Wir testen das häufiger, gerade wenn es zum Beispiel am Ende darum geht, eine gewisse Pacing-Strategie oder so auszuloten. Ne? Also eine Pacing-Strategie im Labor zu machen, um zu wissen, wie viel Kohlenhydrate verbraucht er eigentlich bei 200 Watt. Total super und total wichtig. Und dann geht es am Ende noch darum, wie kann ich das jetzt gerade auf die Straße übertragen und braucht er dafür, hat er da auf dem Zeitfahrrad eine schlechtere Ökonomie, macht es keinen Unterschied und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht einen Satz noch. Es ist auch eigentlich fast egal, also das haben wir bei jeder Leistungsklasse schon mal gehabt. Also wir haben bei jeder Leistungsklasse schon mal keinen Unterschied gesehen und wir haben auch bei jeder Leistungsklasse schon mal einen Unterschied gesehen. Also auch die absolute Weltspitze kann schon einen deutlichen Unterschied haben zwischen dem metabolischen Aufwand in Aero-Position oder in Rennradposition.
Aber um das nochmal abzurunden, das Ziel des FTP-Tests, den wir am 10. Dezember planen, der in den Trainingsplänen drin ist, den wir zusammen fahren werden, ist ja, Trainingsbereiche abzuleiten für die Zeit danach. Ja, wir wollen aus der FTP prozentuale Trainingsbereiche ableiten. Und darum ist es eben wichtig, dass man für den 10.12. das Setup wählt, mit dem man in den nächsten Wochen und Monaten trainieren möchte.
Genau. Zu dem Setup gehört hinzu, wir reden immer die ganze Zeit von Leistung. Das wird eigentlich unseren Rookies und so nicht ganz gerecht, weil ich kann diesen FTP-Test auch problemlos ausschließlich mit der Herzfrequenz machen. Weil auch da ist ja am Ende, ob ich bei Training Peaks eine Leistung als Schwellenleistung eingebe oder eine Herzfrequenz als Schwellenherzfrequenz eingebe, ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, erstmal egal. Natürlich ist das eine ein objektiver Wert und der wird auch gemessen und der ist vielleicht ein bisschen genauer, also die Leistung ein bisschen genauer vielleicht als die Herzfrequenz, die wiederum nochmal von so ein paar mehr Faktoren abhängt. Aber ganz klar, wir sorgen ja schon dafür, dass ein hohes Maß an Standardisierung stattfindet, weswegen auch die Herzfrequenz eine super Ableitung bildet. Deswegen sind wir auch hingegangen und haben den FTP-Test auch für den Rookie eingebaut. Da haben wir die einzige Unterscheidung gehabt, dass der nicht 20 Minuten fährt, sondern 8 Minuten, weil ich mir einfach relativ sicher bin, dass wenn man noch nicht so raderfahren ist aus den letzten Jahren vielleicht, dass es auch sehr schwer ist, für 20 Minuten wirklich die Leistung sehr hoch aufrecht zu erhalten oder die Herzfrequenz jetzt analog, also Leistung ist ja immer da quasi, genau wie Herzfrequenz, aber was auch immer jetzt gerade hochgehalten wird und gemessen wird, das entscheidet ja selber für sich, jeder für sich selber. Und deswegen kann man also auch getrost hingehen und so wie wir das machen, ausgehen von diesem 20-Minuten-Test, wir nehmen uns ja die Durchschnittsleistung ran, die über diesen Zeitraum gebracht wird. Einzige Voraussetzung ist da, dass ich das halbwegs gleichmäßig gefahren bin. So, und genauso kann ich das mit der Herzfrequenz auch machen. Ich nehme mir die Durchschnittsherzfrequenz heran und leite daraus dann letztendlich meine Schwellenherzfrequenz und oder Leistung ab. Ja, so. Wenn wir schauen, also deswegen vielleicht ein Satz nochmal dazu, nicht, also es soll sich draußen keiner nicht abgeholt fühlen von diesem FTP-Test, weil jeder kann ihn machen. Mhm. Also ich kann auch im Zweifelsfall ins Fitnessstudio gehen, wenn ich immer im Fitnessstudio auf einem Spinningbike oder auf einem Heimtrainer oder wie auch immer trainiere und kann diesen Test da machen, kann 8 Minuten versuchen, mit richtig Schwung an die Sache ranzugehen und mir diese Herzfrequenz am Ende für meine Trainingsbereiche ableiten, wenn ich da auch in den nächsten Wochen weiter trainiere. Also überhaupt kein Problem. Genau. Wenn wir von Ableitung sprechen, auch diesen FTP-Test, um das frei nach dem Motto Keep it simple am Ende ein bisschen einfach zu machen, haben wir den ja auch standardisiert. Also der Rookie fährt die 8 Minuten, alle anderen Kategorien fahren 20 Minuten. Und diese 20 Minuten, muss man fairerweise auch sagen, dienen einzig und allein der Standardisierung. Also ob ich 18 oder 22 oder 28 Minuten fahre, ist theoretisch eigentlich erstmal egal. Ja? Damit wir das aber alles schön gleichschalten, machen wir 20 Minuten. Solange ich aber die Hintergründe der Leistungsfähigkeit eh nicht unbedingt kenne oder wissen will, reicht das halt an der Stelle völlig aus. So, Und dann muss man sich jetzt immer überlegen Folgendes. Wir testen 20 Minuten bzw. 8 und wollen auf eine Leistungsfähigkeit ableiten, die im Bereich von ungefähr einer Stunde liegt, nämlich der anaeroben Schwelle. So, und das ist natürlich klar, wenn wir das jetzt gut pacen und die Versuchung ist ja, diese 20 Minuten quasi maximal zu fahren. Und maximal heißt an der Stelle nicht mit 8000 Watt anfahren und dann ganz schnell sterben, sondern versuchen, über diese 20 Minuten die Leistung so hoch wie möglich zu halten, wie es halt eben gerade geht. Wenn man die zwischendurch mal ein bisschen regulieren muss, nach unten kein Problem, wenn man die hinterher wieder hoch bekommt und so weiter, alles super. So, und klar ist dann aber auch, wenn ich diese 20 Minuten vorbei habe, wird die Frage lauten, und hättest du das jetzt dreimal 20 Minuten fahren können, wird jeder sagen, nee, auf keinen Fall. So, das heißt irgendwo, dass die Leistung, die aus den 20 Minuten resultiert, oder auch die Herzfrequenz, die aus den 20 Minuten resultiert, nichts ist, was ich über eine Stunde fahren kann. Und deswegen leite ich ab. Ja? So, bei der Ableitung ja, kursieren ja diverse Prozente, die man irgendwie nehmen kann. Ob das jetzt 5% oder 10% sind, das ist halt immer so die Frage. Ich darf da gerne noch mal einmal kurz den Hintergrund erklären. Wir haben eben schon gesagt, die Ableitung hängt ganz klar ab vom Kohlenhydratstoffwechsel. Der Kohlenhydratstoffwechsel steht in direkter Verbindung zum anaeroben Stoffwechsel des Sportlers. Das ist zum Beispiel das, was jetzt der Unterschied zu einer Diagnostik ist. Da bestimmen wir den anaeroben Stoffwechsel. Deswegen weiß ich für jeden Athleten, ob ich bei dem eher 2% oder 12% ableite von dem 20-minütigen Feldtest, den der draußen Klosterlück hochgefahren ist, zum Beispiel auf Mallorca. Und so 2% bis 12% ist auch etwa in die Range, in der wir uns bewegen. Also bei zum Beispiel Straßenradsportlern, die hohe anaerobe Leistungen liefern müssen, weil die halt auch mal gerne kurz und knackig irgendwie fahren müssen, ziehe ich gerne mal 12% ab oder vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem, was der für einen anaeroben Stoffwechsel hat. Je geringer der anaerobe Stoffwechsel, desto geringer der Prozentsatz der Ableitung. So, und bei gerade Triathleten, die vielleicht auch schon ein bisschen Trainingsalter in den Beinen haben, die auch jährlich ein paar Umfänge machen, die tendenziell ja auch nicht wirklich hochintensive Belastungen haben, also vielleicht mal im Training, ja, vereinzelt, aber bei weitem nicht vergleichbar mit einem Straßenradsportler, die haben für gewöhnlich auch eher einen geringen bis mittelhohen anaeroben Stoffwechsel. Deswegen brauchen wir jetzt ausgehend von diesem Test nicht 12% oder mehr abziehen. Ich würde das aber sehr gerne so machen, dass wir uns immer auf 10% im Idealfall einigen. Alleine am Anfang auch schon, weil ich nicht möchte, dass wir zu hoch irgendwo trainieren jetzt gerade. Also wenn jetzt jemand sagt, naja, ich leite aber nur 2 bis 5% ab, dann kann er das gerne machen, muss aber mit der Konsequenz leben, dass das Training danach auch umso härter wird, weil die Leistung natürlich dann in jedem Trainingsbereich höher aussieht. Und ich weiß nicht, ob das so die richtige Herangehensweise ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ja natürlich noch viel auf der Rolle trainieren und so weiter und so fort, bei der sich die Leistung sowieso generell ein bisschen schwerer anfühlt. So, und deswegen gerne 10%. Für die Trainingsbereiche halte ich das für galanter. Für den Vergleich zwischen Dezember und, weiß nicht, Februar oder auch dann nochmal April und Mai, ist es egal, weil wenn ich immer 10% abziehe, ist halt völlig in Ordnung. Und ich kann ja auch jedes Mal die absolute Leistung bei den 20% nehmen. Ich muss ja nicht mal was abziehen, um das zu vergleichen. 20 Minuten nehmen. Deswegen habe ich die Vergleichbarkeit ja eh sichergestellt. Also von daher, lasst uns alle 10% abziehen von der Leistung oder der Herzfrequenz, die da rauskommt. Beispiel, ich fahre jetzt, weiß nicht, 250 Watt über diese 20 Minuten, dann ziehe ich 25 Watt ab. Wenn ich 170 Herzfrequenzschläge habe über diese 20 Minuten, dann ziehe ich halt roundabout 15 bis 17 Schläge ab, um meine Schwellenleistung oder Schwellenherzfrequenz dann bei, weiß nicht, 153 oder 155 Herzfrequenzschlägen pro Minute festzulegen.
Ja, also ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, auf das, was wir am 10. Dezember davor haben. Du hast gerade erwähnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt zu einer FTP oder zu einer Leistungsdiagnostik im engeren oder weiteren Sinne zu kommen. Auch Swift, wo wir unsere Einheit drauf fahren, bietet aktuell 3 verschiedene Verfahren an. Es gibt den 20-Minuten-Test für die Bestimmung der FTP. Das ist der, den wir fahren, aus den erwähnten Gründen. Es gibt auch eine kürzere Version mit 8 Minuten. Es gibt neu auch einen Rampentest bei FTP, wo man einfach dann beginnend bei 100 Watt jede Minute, ich glaube 20 Watt oder 25 Watt dazu bekommt, automatisch vorgegeben vom System. Und am Ende wird dann auch da die FDP rausgerechnet. Das mag bei jedem einzelnen Testverfahren unterschiedliche Ergebnisse geben. Wir haben gesehen in den Downloads unserer Trainingspläne, dass wir doch eher im ambitionierteren Bereich unterwegs sind bei den Leuten, die nach Power & Pace trainieren. Von daher ist die 20-Watt-Variante da, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Am 10.12. beginnen wir unsere Live-Übertragung auf YouTube um 19.45 Uhr. Werden vorher ein paar Erläuterungen noch geben. Um Punkt 20 Uhr fahren wir das FTP-Testprotokoll von Swift. Ja, und laden euch alle ein, das uns gleich zu tun, gleich mit uns zu starten, auf einem Monitor Swift zu haben, irgendwie auf dem Smartphone oder so unsere YouTube-Übertragung zu schauen. Wir werden mit mindestens 3 Leuten fahren bei uns im Studio. werden das ein bisschen moderieren. Der FTP-Test von Swift, der 20-Minuten-Test, befindet sich innerhalb eines gesamten Testprotokolls oder eines gesamten Workout-Protokolls von 1 Stunde 13. Also wir beginnen 19.45 mit der Live-Übertragung, Punkt 20 Uhr treten wir in die Pedale und dann sind wir um 21.13 Uhr fertig mit dem Ganzen und fallen vom Rad.
So, ich als allererstes.
Ja. Ja, bieten wir euch ein Testverfahren an, wo wir alle gleichzeitig trainieren können. Wir hoffen, dass viele davon mitmachen. Der Live-Chat ist geöffnet bei YouTube. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr gerade nicht trainieren könnt, anfeuern per Chat-Nachrichten. Ihr werdet uns hören.
Ja, hoffentlich können wir noch reden.
Ja, und hinterher ballern wir uns gegenseitig die Werte um die Ohren, die dabei rauskommen. Ja.
Ja.
So ist das Ganze geplant. Ich möchte ein bisschen vorgreifen, es wird noch etwas anderes geben in Zusammenarbeit mit Swift, und zwar findet ihr in den Trainingsplänen ja viele Intervalleinheiten und so weiter. Da werden wir einzelne demnächst als Group Workouts anbieten. Ja, das heißt, an Tagen, wo wir wissen, da werden viele Leute das gleiche standardisierte Trainingsprogramm fahren, da werden wir Group Workouts programmieren. Es wird immer einen Leithammel geben, das bin gelegentlich mal ich. Wer sich da noch berufen fühlt, schreibt gerne an coach@trimark.de, wenn ihr Erfahrung habt als Gruppenleiter in Swift. Wir suchen noch ein paar Leute, die uns gelegentlich mal vertreten können. Ja, da freue ich mich sehr drauf, dass wir halt gemeinsam mit 100 Leuten oder 200, wie viel auch immer, keine Ahnung, gemeinsam diese harten Einheiten, die Björn uns allen schreibt, da absolvieren. Die Ankündigungen dazu findet ihr auch in der Facebook-Gruppe, auf unserer Facebook-Seite von Trimark, natürlich auf trimark.de/Trainingsplan. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann das Ganze losgehen wird. Das ist relativ komplex, das Ganze aufzubauen, aber das wird eine feine Sache.
Klingt sehr, sehr gut. Ich würde ergänzen, sollte man aus irgendwelchen Gründen, wollte ich gerade sagen, sollte man kein Zwift-Fahrer sein, hält einen das natürlich nicht davon ab, diesen Test zu fahren.
Ja.
Da gibt es natürlich, also das ist quasi über das Protokoll, macht das total Sinn, man setzt sich drauf, schaltet den Ergometer-Modus ein, fährt's ab und ist fertig im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich genau. Auch. Genau, aber man kann das natürlich auch auf jeder anderen Rolle, so wie ich das gerade schon gesagt habe, oder auf jedem anderen Rad fahren. Was dabei wichtig ist, das Protokoll ist ja quasi genauso aufgebaut, dass man sich erstmal natürlich vernünftig aufwärmt, und das sollte auch ruhig so 10, 15 Minuten dauern.
Mhm.
Und dann ist mal ganz, ganz wichtig, bevor man diese 20 Minuten Anschlag angeht oder auch 8 Minuten für den Rookie, dass man vorher auf jeden Fall schon mal so 2-3 Mal, hätten im Radsport gesagt, ein bisschen angezuppt hat. Also dass man schon mal so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die Herzfrequenz schon mal einmal hochgegangen ist, dass man schon mal richtig durchgepustet hat und so weiter. Mhm. Also gerne sowas wie, es steht ja auch in der Training Peaks Einheit, so 2-3 Mal so für 2-3 Minuten schon mal irgendwo so sich in Richtung der eigentlichen Schwelle bewegen, dass man auf jeden Fall schon mal die ein oder andere gute Vorbelastung gehabt hat. Dann gerne nochmal 5-10 Minuten locker fahren und dann halt diese 20 Minuten raushauen.
Ja, also wir werden das so machen, dass den genauen Ablauf dieses 1 Stunde 13 Protokolls, den bringen wir auch nochmal auf die Seite, dass ihr alle wisst, was euch erwartet. Ihr könnt dann aber auch, wenn ihr nicht Swift nutzt, trotzdem mit uns mitfahren an dem Abend, setzt euch auf eure Rolle, habt euer Garmin an oder was weiß ich, und ihr fahrt genau das Protokoll, was wir auch fahren, und habt dann auch am Ende genau die gleiche Auswertung, halt nicht so ganz automatisiert, wie Swift ist macht, aber wenn ihr nicht auf Swift unterwegs seid, hält euch das nicht davon ab, am 10. Dezember mit uns zu pedalieren und vielleicht ein bisschen zu leiden.
Es wird ein Fest. Frank, ich habe eigentlich Nee, ich glaube, das war genug an Inhalt für heute.
Wir sind auch schon eine Stunde unterwegs.
Ja. Ach so, vielleicht noch einen Satz hätte ich noch. Wir haben jetzt immer nur über FTP gesprochen. Ich habe am Anfang gesagt, dass es natürlich auch den CSS-Test gibt. Beim Schwimmen ist das Prinzip genau das Gleiche. Also auch da stehen zwei verschiedene Testverfahren drin. Du hast das eben schon gesagt, wo man die Erklärung findet, auch auf tri-mag.de/Trainingsplan. Da macht man das aber nicht minutenabhängig, sondern wir haben es erstmal meterabhängig gemacht. Also für ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also der Rookie auf jeden Fall liegt eher bei 400 Metern, der Racer, der Finisher und der Qualifier auf jeden Fall bei 800 Metern, glaube ich, wenn ich nicht falsch bin. Ich gucke es mir aber auch nochmal genau an, ist aber auch einfach in den Einheiten dargestellt. Mhm. Also glaube, steht 400 da,
und 200 Meter ist
oder, das. Entschuldigung, 400 und 200, sorry, was erzähle ich mit 800, das ist natürlich Blödsinn. 400 und 200 Meter, ganz genau. Ich war gedanklich bei 8 Minuten und habe gedacht, vielleicht braucht der eine oder andere für 400 Meter auf jeden Fall auch 8 Minuten, genau, was durchaus also sein könnte.
Der Standard-CSS-Test ist 400 Meter All-Out, dann eine Pause und dann 200 Meter All-Out und dann gibt es eine rechten Formel. Und
genau. Jetzt muss man nicht beides machen. Also die Qualifier und Co., die werden sowas finden im Plan. Aber die Rookies müssen jetzt, da reicht es halt durchaus aus, wenn die halt 200 Meter schwungvoll schwimmen. Und da geht man vom Prinzip her genau gleich ran. Also auch da würde man sich entweder der Formel bedienen oder kann im Zweifelsfall auch 10% von der geschwommenen Zeit abziehen, um da so ein Stück weit die Schwellenbestimmung auszumachen. Aber das Prinzip mit eine höchstmögliche Leistung oder in dem Fall Schwimmpace oder sowas über einen gegebenen Zeitraum, eine Ableitung davon zu finden, ist vom Prinzip her genau das Gleiche.
Mhm. Genau. Ja, kurz noch ein paar Worte. Was beinhaltet das Dezember-Training so grundsätzlich?
Aber auf jeden Fall deutlich mehr. Das klingt, also ich will das eigentlich nicht so sagen, aber deutlich mehr Ernsthaftigkeit. Also es ist schon so gewesen, dass ich mir für November gedacht habe, naja, lass mal gut reinkommen und lass uns ein bisschen Spaß haben und so weiter. Im Dezember ist aber durchaus schon so, dass da guter Zug hinter ist und da auf jeden Fall auch die Zeit vorbei ist, in der jetzt eher die moderat intensiven Einheiten gefahren werden. Also auch die kommen natürlich logischerweise weiter vor, aber ich bin mir sehr sicher, dass auch wirklich fast jeder mal irgendwo das eine oder andere Schwellenintervall findet, darauf aufbauend, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen. Auch beim Schwimmen wird es so sein, dass wir bis jetzt ja eine ganz gute Eingewöhnung gehabt haben. Ich glaube, jetzt in dieser Woche stehen so die ersten G2-Intervalle an. Die werden wir, da werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen am Schwimmumfang drehen in den nächsten Wochen und dann aber auch irgendwann da Intensitäten einbauen oder nochmal vermehrte Intensitäten, höhere Intensitäten einbauen. Und ansonsten haben wir die erste Dezemberwoche, die zweite Woche mit dem Test. Bei der dritten Woche ist dann ja schon so ein Stückchen so, wo ich auch gerne nochmal sensibilisieren will. Da kann es auch gut sein, dass man da vielleicht schon so den Baukasten für Weihnachten einbaut, weil das ist in der normalen Planung ja die dritte Belastungswoche, also die Woche vom 16. Dezember an. Das wäre dann die letzte Woche vor Weihnachten. Das ist jetzt aber dann natürlich so, wenn man vielleicht das Wochenende vor Weihnachten schon nutzen kann, als auch über die Weihnachtstage ein bisschen mehr Zeit hat, dann wird das definitiv so sein, dass der Baukasten für die Weihnachtstage so gebaut ist, dass die ersten Tage da eher Entlastungstage sind, um halt ausgeruht in die Weihnachtstage und so weiter zu starten, um da verbessert trainieren zu können quasi. Also da schon mal so ein bisschen irgendwie, da kann es schon mal zur ersten Unterscheidung kommen, wird dann aber alles wieder, sobald Weihnachten und Co. vorbei ist, ist alles wieder egalisiert und ab dann kann man wieder ganz normal in das normale Schema einsteigen.
Genau. Ja.
Ansonsten ist ja hoffentlich viel Spaß drin, Schweiß und ich würde sagen, also ich glaube bis jetzt so von der Rückmeldung her bin ich total begeistert, wie das funktioniert. Will aber auch gerne nochmal betonen, dass die Leute immer weiter sich rückmelden sollen. Also gerade auch die Facebook-Gruppe, da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil da auch eine Menge Fragen gestellt werden. Wir hatten das gerade mit der Trainingslagerfrage, die ich auch gestern beantwortet habe. Da habe ich jetzt vorher einfach nicht dran gedacht, dass man natürlich, klar, jetzt gerade schon ein Trainingslager buchen muss und sich dann natürlich auch Gedanken darüber macht. Und das finde ich ganz fabelhaft, dass solche Fragen kommen und wir die dann immer wieder mit einbauen können. Ansonsten hoffe ich, dass jeder Spaß hat. Sollte es mal irgendwelche Probleme geben, die auch mehrere Leute haben, dann immer gerne melden. Vielleicht haben wir auch mal irgendwann irgendwas übersehen oder sowas halt oder nicht richtig beachtet. Ja, und ansonsten würde ich sagen, verdienen wir uns in den Wochen jetzt irgendwie die Weihnachtszeit, wo wir dann Carboloading-mäßig die Speicher in der Entlastungswoche auf jeden Fall wieder füllen können, wenn wir sie denn haben.
Wie gesagt, besucht, wenn ihr Fragen habt, gerne erstmal unsere FAQs auf der Seite tri-mag.de/Trainingsplan. Da werdet ihr vielleicht eure Antwort schon gleich finden. Wir bauen das immer weiter aus. Ansonsten, wir hören uns wieder am 19.12., also noch einmal vor Weihnachten, wo wir dann nochmal explizit auf das Weihnachtstraining, auf den ersten Baustein eingehen werden und auf das Januartraining, wo es dann sicher weiter umfangreich wird. Und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Ich freue mich auf den 10.12.
Ich mich weniger.
noch sage ich das so locker. Ja. Wir lassen uns mal überraschen. Ne? Wie gesagt, zählen auf euch, dass ihr da mitmacht und nicht nur vor dem Rechner sitzt und dumme Sprüche macht.
Ja.
Das wird ein Fest, wie du schon sagtest.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Das Fest vor dem Fest. Vielen Dank da draußen.
Macht's gut.
Danke, Björn.